zweistimmig, geht in die Schlussrunde. In knapp 10 Tagen wird gewählt und Mewiese und ich haben heute einen Mann zu Gast, der gar nicht zur Wahl steht. In der katholischen Kirche gibt es auch Wahlen, diese Konklave, wo der Papst gewählt wird, aber ich glaube, bei Ihnen, Sie sind einfach eingesetzt worden.
Ich selber bin auch gewählt worden als Bischof, ja, vom Domkapitel aus einer Vorschlagsliste des Papstes.
Wir haben heute jemanden zu Gast, Sie sind ein richtiger Ruhrgebietsmensch. Also Sie kommen aus Mahl, dieser Industriestadt im Norden. Und ich kenne jetzt zufällig den Hof Ihrer Eltern. Der ist da gelegen in der Nähe der Arbeiterwohlfahrt. Die IGBCE ist auch um die Ecke. Ist das so eine Idylle?
Gut, wir gehören zu der Urbevölkerung. Seit dem 13. Jahrhundert gibt es meinen elterlichen Bauernhof. Auch nachweislich. Und alles andere ist drumherum gewachsen. Und so eben lange Landwirtschaft, dann die Kohle und dann die Chemie. Und das hat dann dazu geführt, dass wir heute eben einen extensiv bewirtschafteten Bauernhof haben mit meiner Schwester und ihrer Familie und ansonsten eben anders das Geld verdienen müssen.
Das heißt, das war dann nicht so eine Idylle, wie man sie vielleicht im Münsterland erwarten würde, wo es dann die KJG gibt, die Messdienerschaft und vielleicht noch die Pfadfinder und alles in sich geschlossen ist.
Es war keine geschlossene Welt, sondern eine sehr offene Welt mit ganz vielen Menschen unterschiedlicher Herkünfte, aber auch unterschiedlichen Zuschnitts.
Sie sind jetzt vor knapp 11 Jahren hier in Essen gelandet. Das hört sich ein bisschen despektierlich an. Also Sie sind vor 11 Jahren hier Bischof geworden. Was hat sich in der Zeit geändert, in Ihrem Bistum, aber auch in der Stadt?
Das Bistum selbst ist in einem immensen Entwicklungsprozess. Wir sehen, dass wir in diesen Zeiten wirklich in der Postmoderne landen und dass es sehr viel säkularer und damit auch weltlicher wird als vorher. Und in diesen letzten 10 Jahren ist die Kohle, der Kohlebergbau, der aktive, hier im Ruhrgebiet zu Ende gegangen. Und das hat viele Folgen natürlich für uns, die vor allem jetzt sichtbar werden, obwohl sie sich lange angekündigt haben.
Was für Folgen sind das, die für Sie sichtbar werden?
Die Folgen, die sichtbar werden, sind zum einen, dass wir den Grund, den unser Bistum hat werden lassen, nämlich die Steinkohle, nicht mehr haben, die die Menschen verbunden hat. Gemeinsame Arbeit gibt, gemeinsame Traditionen, gemeinsame Solidarität. Das ist in der Tat jetzt schwerer zu bekommen. Und früher gingen die Menschen nicht nur gemeinsam zur Arbeit, sie gingen auch gemeinsam in die Kirche. Und zwar alle. Und das hat man sehr gemerkt in unserem Bistum, dass das jetzt nicht mehr so ist.
Herr Bischof Overbeck, jetzt haben Sie quasi selbst das Stichwort geliefert, Arbeit. Es gibt da einen berühmten Satz von Ihnen, der ist jetzt 4, 5 Jahre alt, der fängt an mit: Ich bin nicht mehr der Bischof der Bergleute. Der wurde dann ausgeschlachtet, der wurde aus dem Zusammenhang gerissen und der hat für richtig Aufruhr gesorgt. Das ist so, wenn man in den Medien ist. Frage ist, nach diesem Satz mussten Sie dann zum Vorsitzenden der IGBCE oder kam der bei Ihnen vorbei?
Der kam dann zu mir und ich habe dabei auch deutlich gemacht, um welchen Sachzusammenhang es ging, indem ich ihm sagen musste, es gibt sie nicht mehr und darum ändert sich unser Bistum. Daraus ist dann durch eine andere Medienform eine Schlagzeile gemacht worden, die aufgrund des nicht vorhandenen Zusammenhangs dann falsch geworden ist. Aber ich muss damit leben.
Aber Sie leben gut damit. Sie hauen öfters so Sachen raus, wo ich denke, wenn der Mann mal ein bisschen medienaffiner wäre.
Ja, ich bin schon medienaffin, aber ich bin halt auch kantig und das bleibe ich auch.
Da kann man ja festhalten, dass Ihr Bistum im Moment so um die 750.000 Mitglieder hat und die IGBCE, also die Gewerkschaft der Bergleute und Chemiearbeiter, auf 630.000 Mitglieder etwa kommen. Da kann man doch sagen, das ist ja immer noch ein richtig großer Laden, den Sie da haben.
Ja, es ist ein ganz großer Laden noch, der immerhin viele große Städte des Ruhrgebiets umfasst und das märkische Sauerland und mit sehr unterschiedlichen sozialen und soziologischen Bezügen.
Jetzt buzzer ich dann mal und sage, das märkische Sauerland, das ist die Diaspora.
Das ist das klassische Evangelische in unserem Bistum, aber es gibt dort relativ viele Katholiken, die, wenn sie katholisch sind, von den Flüchtlingen herkommen, die nach dem Zweiten oder schon nach dem Ersten Weltkrieg hierher gekommen sind.
Ich komme nochmal zurück zu den Verlusten. Als dieses Bistum gegründet wurde, 1958, da hatten Sie fast doppelt so viele Mitglieder noch.
Unser Bistum hatte damals ungefähr 1,5 Millionen Katholiken. Und nach den Zählungen von damals ungefähr einen Kirchenbesuch von 38% aller, die zur Kirche gehen sollten. Heute sind es zwischen 6, 8 und 10% und eben ungefähr 750.000 Katholiken. Das zeigt, welchen Strukturwandel wir hier mitmachen. Und das zeigt aber auch, wie sehr sich die Welt im Blick auf Politik, Gesellschaft und Kirche und Glaube verändert hat.
Ich komme nur darauf, dass Ihr Vorvorgänger, also der Gründungsbischof dieses Bistums, der spätere Kardinal Hengsbach, der hatte ja noch dieses Stück Kohle in seinem Bischofsring und Helmut Schmidt hat dann später über ihn gesagt, der sei der wichtigste Akteur hier im Ruhrgebiet überhaupt gewesen.
Er war ein wichtiger Akteur, glaube ich. Dazu gehören aber auch noch ein paar andere, die deutlich gemacht haben, wo es hier langs geht und wer hier die Macht hat. Auf der anderen Seite war er sicherlich die Stimme der allermeisten Menschen aufgrund seiner Rolle und seiner Geschichte.
Wie gehen Sie an den Strukturwandel sozusagen dran, dass es halt weniger Menschen dort in der Kirche sind? Was bedeutet das für Sie als Mensch und dann als Bischof?
Als Mensch bin ich ein Teil einer sich immer beständig wandelnden Welt. Und das bedeutet, in ihr flexibel zu sein. Und das kann man in unserem Bistum gut studieren, dass wir das sind. Wir haben schon unter meinem Vorgänger aus 256 Vereinen, das ist die Grundstruktur innerhalb der katholischen Kirche vor Ort, 43 Vereine gemacht. Also einen richtigen Strukturwandel mitgemacht. Und das heißt auch in der internen Logik, wie wir vor Ort funktionieren, haben wir uns deswegen sehr geändert. Wir haben relativ viele Kirchen geschlossen, in denen nicht mehr genügend Menschen zur Kirche gehen oder von denen wir wussten, auf Dauer wird das nicht mehr so sein. Wir versuchen gerade in den letzten 10 Jahren mit vielen neuen Formen von Nähe bei den Menschen, Form von Gottesdienst zu zeigen, wir leben in der heutigen Welt.
Wie kann man sich so eine Form vorstellen, als Beispiel irgendwie?
Sie können sich das vorstellen, wenn Sie zum Beispiel nach Gelsenkirchen gehen, haben wir eine Jugendkirche eingerichtet, die von innen her anders aufgestellt ist wie eine normale Kirche, die früher aber als eine normale Pfarrkirche benutzt wurde, in der jetzt sonntagsabends Gottesdienst gefeiert wird, in der die Jugendlichen aber auch sonst mit Schulklassen und so weiter sein können, viele Fragen und Begegnungen haben, Fragen stellen können. Das ist ein Ort, an dem man das sehen kann.
Ich komme nochmal zurück auf diese Arbeitergeschichte. Letztes Jahr am 1. Mai, da ist mir fast die Zeitung aus der Hand gefallen, weil ich dachte, ja, jetzt kommen Sie, die Grußworte meines Gewerkschaftsvorsitzenden.
Nein, der Bischof.
Wie ist es denn dazu gekommen, ja, dass an dem klassischen Feiertag der deutschen Arbeiterbewegung, des deutschen Gewerkschaftsbundes, auf einmal der Bischof mich anlacht und jetzt lacht er auch wieder?
Ja, natürlich freue ich mich über diesen Clou, weil euch deutlich ist, ich bin als Ruhrbischof natürlich derjenige, der von sich aus viel zum Thema Arbeit zu sagen hat. Ich bin gleichzeitig auch der Sozialbischof der Deutschen Bischofskonferenz und von daher sind diese Themen dran. Und da sich die Arbeitswelt ja so radikal ändert hier, ist es nicht nur ein reines klassisches Gewerkschaftsthema, wenn ich mich dazu äußere, sondern auch ein Kirchenthema.
Na gut, aber es hat für Furore gesorgt, zumindest bei diesen Insidern, die sich auf einmal gefragt haben, was ist da los?
Ja, ich darf ja auch solche Bühnen bespielen.
Ich komme nochmal zum Thema Schwinden und Wandel. Also katholische und evangelische Kirche haben im letzten Jahr ziemlich gleichrangig verloren an Mitgliedern. Es waren jeweils um die 270.000 Austritte in beiden Konfessionen. Viele sagen dann ganz einfach, ja, das ist eine Folge dieser Missbrauchsdebatte. Sind wir nicht mal im heiteren Bereich, es wird ein bisschen ernster, also es ist nicht so locker, es ist ein bedrückendes Thema. Sagen Sie doch mal bitte grundsätzlich etwas zum Thema Missbrauch und dem Umgang mit diesem Thema in der Kirche.
Der Missbrauch ist ein Thema, das nicht nur abgründig ist, in dem auch wir als Kirche viel Schuld auf uns geladen haben, sondern an dem auch deutlich wird, wo wir uns entwickeln müssen in den Themen von Sexualmoral, Macht, Beziehungen, Priesterleben. Und wir sehen natürlich auch, was in der Gesellschaft los ist. Gleichzeitig sind solche Skandale immer Anlass für viele Menschen, auch der Kirche den Rücken zu kehren. Nicht dem Glauben unbedingt, aber der Kirche als Institution schon. Und gleichzeitig stellen wir momentan ja sehr nüchtern fest, die Kirchlichkeit unseres Glaubens, also die Anbindung dessen, der glaubt an die Institution Kirche, wird schwächer. Und von daher gesehen treten auch ohne Skandale jetzt wesentlich mehr Menschen aus als früher. Das bewegt mich sehr. Darum verändern wir uns auch, um erste Schritte zu machen, die zeigen, wir sind Kirche mitten in dieser Welt. Aber es ist ein langer Weg.
Es gibt diesen synodalen Weg, das muss man jetzt nicht sofort verstehen, also das ist so ein Schlagwort, also da versucht die katholische Kirche in Deutschland sich zu öffnen, sich zu wandeln, auch die Führung in den Gemeinden vielleicht anders zu organisieren. Ich finde die Idee, dass man nicht mal sagt, da ist ein so ein Priester, dem gehört quasi die Gemeinde, der macht alles von der Buchführung über Putzen und Einkaufen und Messen halten und so weiter, die ist ja veraltet. Also sagt man hier, bin ich das? Naja, es ist egal, es klingt gerade ein Handy. Da hat man sich hier in Deutschland in der katholischen Kirche viele Gedanken gemacht. Und dann gab es jetzt, ja tatsächlich, ich bin's, dann gab es hier im Sommer auf einmal einen Brief aus Rom oder aus dem Vatikan, der so gelesen wurde wie, Leute, lasst das mal besser sein. Und jetzt ist am Freitag das nächste Regionaltreffen. Wie geht das weiter?
Es ist einfach notwendig, in solchen Veränderungsprozessen auch deutlich zu machen, wir können nur mit vielen gemeinsam diesen Weg gehen. Auch das gehört zu den Erkenntnissen, dass das nicht eine Entscheidung einer kleinen Gruppe an sich sein kann oder nur von einzelnen Leuten. Und natürlich tun wir das als Kirche immer in Gemeinschaft mit allen, die natürlich auch katholisch sind. Dazu gehört natürlich der normale Mensch vor Ort, aber auch der Papst gehört dazu. Ja. Und der hat uns dann noch einmal in einem Brief im letzten Sommer an wichtige Themen, die für ihn unabdingbar sind, erinnert, die wir auch aufgegriffen haben, beziehungsweise schon längst in unser Programm geschrieben hatten, als wir auch den Brief bekamen. Und jetzt haben wir im Februar angefangen mit einer großen Veranstaltung, kurz vor dem Beginn der Corona-Pandemie, mit fast 250 Leuten, diese Themen dann aufzuarbeiten. Da hat es jetzt Untergruppen gegeben, die gearbeitet haben und die machen jetzt einen ersten Zwischenstopp. Und der wäre eigentlich für 3 Tage jetzt am Wochenende dran. Das geht nicht wegen der Pandemie. So treffen wir uns in kleinen Gruppen zu je 50 unter Corona-Bedingungen. Unser Bistum, wir sind zu 12, werden dann nach Dortmund fahren.
Das würden dann viele schon als feines Land bezeichnen.
Nicht das tue ich aber nicht, Gründen. Ich freue mich.
Also, es gibt auch einen Kardinal in München, der sitzt dann öfters in dieser Arena, in dieser Allianz Arena und ist dann immer für die anderen.
Ja, das kann ja sein. Ich bin dann auf Schalke für Schalke. Schon seit Malerzeiten übrigens.
Ja, gut, das ist so ein Gebiet. Aber nochmal zu diesem synodalen Weg. Man gewinnt doch dadurch, wenn man mehr Leute einbezieht.
Ja, man kann jedenfalls Wege gehen, die plausibler sind für viele, weil eben, wie das demokratisch auch ist, viele Fragen stellen und viele auch antworten wollen und sich auch beteiligen können. Und solche Strukturen schaffen wir. Wir sind das nicht so ganz gewohnt in unserer Tradition. Da ist die evangelische Kirche anders aufgestellt. Aber wir machen, ich finde, ganz gute Erfahrungen damit. Natürlich auch Krisenerfahrungen, natürlich auch Erfahrungen von Auseinandersetzungen, die ungewohnt sind. Aber das gehört zum Wachstum dazu.
Wie bekommt... Ja.
Was für einen Eindruck haben Sie davon, wie Jugendliche sozusagen sich gegenüber der Kirche positionieren, ob da, also vor allem jetzt in dieser kritischen Situation dann auch und dann halt während Zeiten so der Globalisierung, Medien, solche Sachen?
Wir haben für diesen Weg, der ja die ganze Kirche in Deutschland abbildet, insgesamt gut 250 Leute, von denen sind ganz bewusst 30 Leute unter 30 Jahren. Damit eben die jüngere Generation, die junge Generation 15, 16 bis 30 eben auch abgebildet ist. Und wir merken an der, die sind frei. Die sind auch frei von Rücksichtnahmen auf Traditionen, stellen auch entsprechende Fragen und sind da auch sehr nachhaltig im Fragestellen. Das ist für manche, für mich nicht, aber für andere sehr ungewohnt, dass es so ist, weil sie in vielen Punkten keine Position vertreten, die sonst zur normalen Lehre der Kirche bisher gehört hat.
Aber wir lernten das.
Das kann man daran lernen, weil Sie das fragen, ja.
Wir lernten das in der letzten Woche, als Aladin El-Mafalani da war, der über dieses Paradox der Integration gesagt hat, wenn die Leute sich streiten, ist es ein Zeichen dafür, dass es läuft. Also wenn noch gestritten wird und wenn andere Leute sagen, nee, wir können das mal anders versuchen, ist das ja ein Zeichen der Wertschätzung dieser Institution. Sonst würden die einfach weggehen.
In der Tat, ich glaube, dass es eines der großen Themen ist, in einer konstruktiven Konfliktkultur Dinge nach vorne zu bewegen und nicht nur viele mitzunehmen, sondern auch die verschiedenen Perspektiven ernst zu nehmen. Und dann kann man immer noch entscheiden, auch in Mehrheitsentscheidungen Wege finden, auch im Glauben sich abreiben an dem, was für uns zur Wahrheit gehört, die nicht einfach verhandelbar ist.
Ich frage nochmal nach, also der Zusammenhang zwischen den Missbrauchsfällen, dem Reden darüber und dem, wie die Kirche heute ist. Kann das nicht sein, dass viele Leute den Eindruck haben, ist eine komische Frage, ne? Also ist es nur möglich, dass Leute den Eindruck haben, bringt euren Laden erstmal in Ordnung, dann sind wir wieder, können wir miteinander reden? Dass das irgendwie so wie so Mehltau über all dem...
Das kann sein, dass jemand so etwas sagt, das ist aber ein langer Prozess, der jetzt nicht in einer Generation abgearbeitet ist, weil wir uns in so schnell wandelnden Welten befinden, auf die Antworten zu geben für eine große Gemeinschaft. Wir sind ja jetzt da nicht nur als Bistum Essen unterwegs, in Deutschland immerhin mit über 23 Millionen Katholiken und auf der Welt mit 1,3 Milliarden, mit unterschiedlichen Zusammenhängen unter uns, die wir dann berücksichtigen müssen, sodass das echt eine komplexe Veranstaltung ist.
Ich hab das mal nachgeguckt. Der ADAC hat seit Ende letzten Jahres mehr Mitglieder als die EKD. Also diese Pannenhilfe mit dem gelben Engel ist den Leuten dann doch wichtiger als das Größere dahinter. Um das mal so praktisch zu sagen.
Ja, das eine ist praktisch und nützlich, vom anderen hoffe ich, dass es auch praktisch und nützlich ist. Aber man muss eben mit einem längeren Atem sich auch etwas verlassen, dass man nicht so erst sieht, sondern dass man glaubt.
Ja, die Frage ist, wie Kirche jetzt, und das ist ja, wir sind ja kurz vor der Kommunalwahl, wollen darüber gerne auch noch sprechen, wie man als Kirche da noch in das Leben hineinkommt, wie man da eine Rolle spielt. Es gab einen verheerenden Satz, der ist leider auch im Zusammenhang mit Missbrauchsdebatten gefallen. Da sagte, wer war es denn, Sodano sagte dann dem Heiligen Vater in der Ostermesse, Heiliger Vater, hören Sie nicht auf dieses weltliche Geschwätz oder so. Und dann frage ich mich, wo genau und wie genau muss Kirche sich immer wieder verorten zwischen dem Großen und Ganzen, dem Glauben und dem Erlösenden und was weiß ich und dann den banalen Fragen, soll Galerie Kaufhof zumachen?
Also mit verschiedenen Rücksichten, es muss immer darum gehen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, weil der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Ja. Und von daher gesehen kann ich ja auf verschiedenen Ebenen antworten. Wenn es um eine Galerie Kaufhof geht, geht es um Arbeitsplätze. Arbeit hat mit der Würde des Menschen zu tun und wesentlich mit Integration. Ja. Also kann ich was dazu sagen. Aber ich sage natürlich nichts zum Kaufsortiment, ist ja wohl klar. Auf der anderen Seite, wenn Menschen mit Leitsituationen konfrontiert sind, mit dem Tod, aber auch mit Glück, und mit dem Sinn des Lebens kann ich eine ganze Menge dazu sagen, weil Jesus das auch getan hat und auch Perspektiven bietet. Dazu gehört eben auch den Glauben, deswegen mit Freude zu verkünden und neugierig zu sein.
Also Sie müssen nicht im Trend hinterherlaufen. Sie müssen jetzt nicht noch eine Gangster-Rap-Messe machen, oder?
Nein, das passt wohl auch nicht. Aber es gibt ja schon im Laufe unserer Tradition, 2000 Jahre ist ja eine lange Zeit für einen Menschen, nicht für die Kultur, so unterschiedliche Formen von Gottesdienst, deren Grundstruktur durchaus schon lange klar ist, aber wie wir sie feiern, dann doch sehr unterschiedlich aussieht. Und das ist auch gut so.
Na, ich meine das aber wirklich so in der Bewertung von Lebensformen. Also wenn der emeritierte Papst diese große Schrift Deus Caritas Est rausgebracht hat, also Gott ist Liebe, das ist ja ein wahnsinnig großer Satz. Ja,
ja, einer der größten Sätze, der in der Bibel steht. Ja,
ja, dann sieht man aber dagegen dann diese sogenannte Sexualmoral, dann denkt man, oh, da sind sie aber kleinlich, wenn doch alles Liebe ist und so. Also meine Frage nochmal genau, wie sehr muss man im Trend sein, wie sehr muss man sich anpassen, wie sehr muss man hinterherlaufen oder wie sehr kann man die Größe haben zu sagen, hier, wir bauen auf diesen Fels?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Größe zu haben, erstens auf Gott zu setzen und gleichzeitig sehr sensibel, um zu sehen, wie kann das in das Leben der Menschen übersetzt werden. Das ist in anderen Religionen ja unterschiedlich und doch gibt es viele Gemeinsamkeiten unter dieser Rücksicht, die die großen Lebensfragen angeht. Und da passen wir uns nicht an. Auf der anderen Seite hat die Kirche, und ich glaube, das gilt für jede Religion, so viel Anpassungskraft, dass sie eben für jede Gesellschaft integrierbar ist. Und darauf Wert zu legen, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe für uns. Das müssen wir auch heute tun. Wir sind eben keine Sekte und kein abgeschlossener Kreis.
Ja. Herr Bischof, Sie sagten, dass das Ruhrbistum ist auch immer das Bistum, wo auf die Arbeit geguckt wird.
Ja.
Und Sie redeten auch in Ihrer letzten Weihnachtsansprache, 2018 war die zur Schließung von Prosper Haniel, über die Würde, den Wert der Arbeit an und für sich. Welche Bedeutung hat Arbeit hier in der Region vielleicht nochmal anders als in Stuttgart oder Mannheim oder sonst wo?
Also in Mannheim und im Ruhrgebiet ist es ziemlich identisch.
Stimmt, leider war ein blödes Beispiel.
In Stuttgart,
sagen wir Heidelberg, so.
Stuttgart und Heidelberg sind da etwas anders aufgestellt. Hier ist das für viele Menschen ein unbedingtes Muss, um überhaupt leben und überleben zu können. Weil bei den sozialen Herausforderungen, die da sind, oft gar keine anderen Möglichkeiten vorhanden sind, das fürs Leben Notwendige zu bekommen, aber sich auch zu integrieren. Darum bin ich hier immer wieder dran, zur Arbeit mich zu äußern, weil es mir wichtig ist, dass wir nicht nur ein Integrationsbistum sind, sondern eine integrierende Gesellschaft, in der viele ihr Zuhause finden können.
Es gibt ja Sozialenzyklika, Mehrzahl von Enzyklika?
Ja, Enzykliken.
Enzykliken, so, zum Thema Arbeit, Rerum Humanum war...
Rerum Novarum.
Novarum.
Aber das ist schon ein bisschen
Novarum,
alt.
Novarum 1870, 80,
1890,
zum ersten Mal so die Idee der Industriearbeiterschaft aufgegriffen. Was verbindet uns? Was können wir als hier modern tätige, kaum noch Industriearbeiter verhandeln mit der Kirche?
Ich glaube, mit der Kirche kann man verhandeln, wie es um die Arbeit bestellt ist. Die Arbeit ist ja sehr unterschiedlich, aber sie muss so sein, dass sie der Freiheit des Menschen dient, dass sie den Menschen nicht versklavt, dass sie in der Regel es möglich macht, dass der Mensch mit seiner Arbeit das Lebensnotwendige auch verdienen kann. Das ist ethisch notwendig bei einem ganzen Job, den man braucht. Ich halte es für absolut notwendig, dass die Gewinne auch verteilt werden, damit es nicht unethisch wird bei einigen wenigen, die dann unglaublich reich sind und andere sehr, sehr arm. Und man kann einfach sehen, ohne Arbeit können Familien nicht leben, ohne Arbeit können wir als Kirche übrigens auch nicht leben und ohne Arbeit haben ganz viele Menschen überhaupt keine Möglichkeit, sich zu entwickeln.
Also ich habe das Gefühl, dass in meinem Umkreis, wo die Jugendlichen halt noch in der Schule sind und halt noch arbeiten gehen wollen, eher für die Arbeit leben wollen, also dass sie halt in der Arbeit sozusagen deren Erfüllung sehen, also neben dem Geldverdienen und so weiter, dann halt arbeiten, zwar unter Druck stehen, unter Stress stehen, aber trotzdem das weiter mitmachen, in diesem Strudel dann gefangen sind. Wie ist dann da möglich, irgendwie da nochmal aufzuatmen, nochmal zu erkennen, was eigentlich wichtig ist, dass der Mensch halt wichtig ist? Was für eine Rolle spielt da irgendwie so der Glaube, die Kirche?
Die Kirche und der Glaube kann jeden Menschen erinnern, der arbeitet, dass man den berühmten Sonntag braucht. Nicht umsonst gibt es ihn ja, ist ja eine Kultur, ein Kulturzeichen seit der frühen Menschheit, wo er von der Arbeit ausruhen soll. Und ich glaube, das ist eine riesige Aufgabe unserer so geschäftigen Welt, zu fragen, wie geschieht Muße? Wie komme ich zur Ruhe und wie tun wir das auch gemeinsam? Darum legen wir als Kirche immer so einen Wert darauf, dass der Sonntag arbeitsfrei ist, in aber der Regel.
Also funktioniert das? So, dass das
es funktioniert. Man muss sehr gut darauf achten, sonst ist es ganz schnell vorbei damit. Ja, ich halte es deswegen für einen großen Wert, dass es in unserer deutschen Gesellschaft doch noch relativ genau wahrgenommen wird. In anderen Gesellschaften ist das gar nicht mehr der Fall. Ich bin froh, dass wir das hier haben und dass es viele gibt, die darauf auch großen Wert legen. Ich finde es deswegen auch wichtig, zum Menschen gehört ja auch das Feiern, zum Menschen gehört das Freude haben, zum Menschen gehört auch all das, was jetzt scheinbar keinen Nutzen macht. Auch ein Buch lesen wie hier, das kann natürlich nützlich sein, das kann aber einfach nur wunderbar bilden und was ästhetisch und Schönes sein. Solche Dinge gehören auch zur Kirche, die müssen wir erinnern.
Der Mensch verwirklicht sich in der Arbeit?
Das tut er und das darf er und das muss er auch, weil er ja viele Gaben und Fähigkeiten hat, aber hoffentlich nicht nur in der Arbeit.
Ja, das war die Frage, die jetzt quasi offen da war, die Sie aufgegriffen haben. Also Sie haben irgendwo, ich glaube auch in der Weihnachtspredigt, Solidarität und Nächstenliebe zusammengebracht. Ja. Also eigentlich ein Begriff aus der Arbeiterbewegung und einer aus dem Christentum.
Aus dem Christentum und heute benutze ich manchmal den Begriff Solidarität, um deutlich zu machen, was Nächstenliebe ist.
Ach Gott, ja, das ist...
Man merkt, dass sich die Sprachwelt natürlich auch verschieben, aber dann ist es ja kein Problem. Das so auszudrücken.
Aber darf ich jetzt noch mal kurz, also das Thema Arbeit, also Arbeit, die Würde des arbeitenden Menschen wahrt, verstehe ich, die das Auskommen ermöglicht, verstehe ich auch. Aber lassen wir uns noch mal auf die anstehende Wahl gucken. Was sind so Themen, wo Sie sagen, hey, ich als Christ oder ich mit meinem Mitgläubigen lege Wert darauf, dass, also kein Hirtenwort, wie es das früher gab oder so. Was denken Sie, was sind die wichtigen Fragen, die sich
in den politischen Entscheidungen stellen? Wir leben in Zeiten, in denen, und wir haben das am vergangenen Samstag bei den Demonstrationen in Berlin ja gesehen, die Demokratie gar nicht so selbstverständlich ist, wie es manchen zu sein scheint, oder dass die Demokratie genutzt wird, um Undemokratisches als Ziel zu erreichen. Von daher ist die Kommunalwahl ein wichtiges Zeichen der Partizipation der Menschen vor Ort für das, was sie hier gestalten wollen. Ob es sich nun kommunalpolitisch darum dreht, dass eine gute Krankenhausversorgung, Gesundheitsversorgung da ist oder auch ein auskömmlicheres Verkehrssystem. Ich sage immer, ich bin deutscher katholischer Bischof eines räumlich kleinen Bistums, der aber am längsten im Auto sitzt, weil es so viele Staus gibt auf unseren Autobahnen. Das sind natürlich alles Herausforderungen, vor denen wir stehen und auf die die Politik auch vor Ort Antworten braucht. Die Politik vor Ort muss auch Antworten geben auf die gerade schon benannte Frage der Arbeit und tut das ja auch, indem sie versucht, durch ihren Einfluss Strukturen zu schaffen, dass zum Beispiel gewisse Arbeitsplätze erhalten bleiben oder andere geschaffen werden können. Ich finde die ökologische Frage ganz wichtig. Die Frage, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir auch mit den Naturressourcen um, nicht nur hier in unserer Stadt, sondern auch darüber hinaus. Und eines der wichtigen Fragen bleibt, wenn ich so auf meine Aufgabe als Ruhrbischof gucke, ich lebe mit so vielen Menschen unterschiedlichen Zuschnitts, unterschiedlicher Religiosität, Herkünfte und so zusammen, dass wir in Frieden zusammenleben. Das ist unbedingt notwendig. Dafür braucht es gute Schulen, gute Kindergärten, gute Altenheime, wo Menschen, die nicht mehr alleine leben können, dann betreut werden, bis dass sie sterben. Dazu braucht es auch Hospize als Orte, wo Menschen in Ruhe sterben können. Ja. Das sind alles Perspektiven, die gehören ganz konkret vor Ort. Und ich bin froh, dass wir in Deutschland auch ein System haben. Darum kommen wir, finde ich, im Verhältnis zu anderen Ländern auch relativ gut durch die Corona-Pandemie, die das kulturell vor Ort regeln können. Und auch da die Möglichkeiten haben. Das ist in anderen Ländern ja sehr anders.
Herr Bischof, bei der evangelischen Kirche hat man das öfters, dass so Pfarrerinnen und Pfarrer auch dann für den Stadtrat kandidieren oder so. Das ist bei der katholischen Kirche, glaube ich, eher ungewöhnlich.
Das ist nicht nur ungewöhnlich, das ist verboten.
Aber von Ihnen aus, nicht von der...
Für was kandidieren?
Für als Stadtrat oder als Stadträt?
Nein, es ist verboten durch das Kirchenrecht, dass wir uns in diesem Sinne politisch betätigen, indem wir ein entsprechendes politisches
Das wusste ich, dass das passiert.
Amt haben, sondern wir brauchen eben da auch die Freiheit der Politik gegenüber. Und deswegen gibt es diese Möglichkeit nicht. Wer das will, der muss dann sein kirchliches Amt dran geben.
Aber Sie sind doch als Person, oder vielleicht wegen des Amtes, sehr, sehr in Prozessen eingegliedert. Sie sind bei der Ruhrkonferenz dabei, sehe ich. Oder es war Frau Merkel, glaube ich, zu Besuch. Da waren Sie auch als Mitglied der Ruhrkonferenz anwesend. Wie sehr ist man da drin oder wie sehr legen Sie selbst Wert darauf, in den Prozessen zu sein?
Ich bin da ganz gut drin, aber ich bin bewusst drin in meiner Aufgabe als Bischof. Und das ist eine andere Aufgabe, als wenn ich jetzt Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften oder anderer wäre, mit denen ich da ja zusammen Ziele verfolge, die hoffentlich dem guten Leben aller unter uns hier im Ruhrgebiet dienen. Ich sehe meine Rolle eher als eine wachsame Rolle, dass die Themen, die wichtig sind, aber gerne vergessen werden, doch benannt bleiben. Also die Würde des Menschen, Arbeit ist wichtig. Im Ruhrgebiet ist das Thema Verkehr ganz wichtig. Jeder redet davon, aber nicht viele tun was, weil die kommunale Struktur so unterschiedlich ist.
Ja, aber manchmal hilft nur noch beten, wenn man da
Ja, das tue ich ja jeden Morgen und jeden Abend für uns alle, für euch und für Sie. Und manchmal tue ich das auch bei solchen Zusammenkünften und Sitzungen. Aber ich bin mir gewiss, ich bin nicht der Einzige, der das da tut.
Wie sehr ist die katholische Kirche da? Es gab jetzt Corona-Zeiten, da gibt es keine großen Podiumsdiskussionen und sowas. Ja. Wie sehr macht man das, Wahlprüfsteine aufstellen, Fragen zu stellen an die Kandidierenden? Wie sehr soll man das tun als katholische Kirche?
Also da gibt es gewisse Traditionen, die ich auch für richtig halte. Ich selber halte mich da heraus. Aber der BDKJ, ein Zusammenschluss eben der katholischen Jugend, deines Alters, ihres Alters und etwas älter.
Da sind auch komischerweise, Entschuldigung, da gehen auch viele zu den Sozialdemokraten aus dem Bereich. Das glaubt man gar nicht.
Ja, aber zu vielen Parteien. Und engagieren sich auch kräftig. Und das ist auch richtig, muss man unterstützen.
Das ist wichtig, ne? Dass man da nicht besorgt wird. Ja gut, was erwarten Sie von den Wahlergebnissen? Also wird das eine sehr im engeren Sinne konservative Wahl, weil die Leute in Krisenzeiten sagen, boah, das Bewährte bleibt und das reicht?
Es ist in der Tat so, dass man wahlforschungsmäßig ja weiß, in Krisen wählen die meisten, in Deutschland zumindest, es ist in anderen Ländern anders, oft das Bewährte, wenn es sich denn bewährt hat. Und das werden wir jetzt sehen, was da rauskommt, sei es auf der Kommunalebene oder jetzt in den nächsten Jahren auch noch auf Landes- und Bundesebene.
Ich habe noch eine ganz kleine Frage zum Zuschnitt Ihres Bistums. Also das nennt sich Ruhrbistum und man denkt, oh ja, das ist das Ruhrgebiet mitnichten. Also die Münsteraner, die beharren da drauf, dass das ehemals Kurkölnische schön bei Münster bleibt. Selbst der Kölner Bischof, nein, Kardinal, das Bistum, wie heißt die Diözese, hat ja noch Teile von Essen im Griff. Also so.
Ja, das liegt aber an der Historie. Es ist eben damals gesagt worden, nachdem die ersten Entwicklungsschritte ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden sind, es soll für die ganze Region der Kohle ein Bistum entstehen, wegen der vielen Gläubigen, die im Bergbau tätig waren. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben andere Diözesen vor allen Dingen die Gebiete nicht abgeben wollten, in denen sie gut Geld verdienen, also auch Kirchensteuer bekommen konnten.
Also der reiche Süden von Essen gehört nach wie vor zu Köln,
und ein gewisser Teil des wohlhabenden Essens gehört nicht zu uns. Das hängt aber nicht mit der Stadt Essen zusammen, sondern mit der Kommunalreform. Ja. Dieser Teil gehörte damals noch nicht zur Stadt
Essen. Aber macht das nicht schwierig? Sie verhandeln dann ja auch über Kindertagesstätten, über Krankenhäuser und so weiter und so fort. Und dann haben Sie Kommunen in den Randgebieten, Bottrop ist das, glaube ich, so, in Essen ist es teilweise so, wo sie gar nicht so alt zuständig sind. Da müssen immer noch den Kollegen aus Münster dazu ziehen.
Ja, aber das geht ganz gut. Das betrifft die Erzdiözese Köln, die Erzdiözese Paderborn, das Bistum Münster. Da kommen wir ganz gut zurecht. Das Problem ist eher, dass wir bei den riesigen Herausforderungen, die gerade laufen, nicht immer genügend flüssige Mittel haben, die ich aber gerne hätte. Gut, aber so ist das halt. Und das teile ich ja mit vielen.
Aber geht es Ihnen da als Bistum oder als Bischof dieses Bistum nicht so ähnlich wie dem Regionalverband Ruhr, dass man immer darauf angewiesen ist, dass die anderen einem erlauben?
Nein, man muss mal nichts erlauben, aber manchmal wäre ich froh, es könnten einige Dinge mehr gemacht werden, für die eben dann die finanziellen Mittel nicht da sind. Es gibt eben viele Verpflichtungen, die zu erfüllen sind. Und dann ist der Freiraum für andere Aktivitäten geringer.
Sagen Sie mal, wenn Sie gerade sagten, dass es den katholischen Priestern untersagt sei, sich da weltlich als Abgeordneter, als Stadtverordneter wählen zu lassen, aber wählen gehen, das dürfen Sie.
Ja, selbstverständlich. Ich bin ja Bürger, freier Bürger dieses Landes und tue das auch. Ich habe schon gewählt per Briefwahl.
Ich habe zum Schluss, hast du noch was, Mivise?
Ja, ich habe eine Frage, nämlich, wie sehen Sie sozusagen die Kirche in, was sagen wir jetzt, 40 Jahren? Wo ist die Stellung der Kirche in der Gesellschaft in Deutschland?
Es ist unter heutigen Bedingungen, in denen sich so schnell so viel verändert, nicht ganz leicht, auf die Zeit in 40 Jahren zu schauen. Die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren sehen, die sich, glaube ich, in manchen Punkten weiterschreiben werden, zeigen, dass wir als Christen anders als in früheren Jahrhunderten erstmal eine Minderheit werden und dass wir von daher sehen, wie wir leben. Ich hoffe in vielen Punkten ökumenisch gut beieinander und ich hoffe auch so, dass wir mit Institutionen präsent sind, vom Kindergarten bis zum Krankenhaus, in dem wir einfach nah bei den Menschen sind, auch in den Schulen, wo wir zeigen, was wir zu sagen haben und auch können. Und dass es gute und viele tragfähige Vernetzungen unter uns gibt. Und dass die Menschen hoffentlich gern zum Gottesdienst gehen am Sonntag.
Sie werden das besser wissen als ich. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war es evangelischen Christen im Recklinghäuser Raum untersagt, auch nur zu übernachten.
Ja.
So, das war Trennung
der Religion. Hier ist das auch so gewesen, dass letztlich erst mit den Preußen nach Napoleon hier wirklich die evangelische Kirche Fuß fassen konnte. Vorher waren es nur ganz wenige. Essen hatte ja eine besondere politische Konstellation.
Unter Frauenherrschaft.
Unter Frauenherrschaft. Und zwar fast tausend Jahre. Es fehlt nur ein paar Jahre daran. Und die haben auch nach der Reformation das sogenannte Hochstift Essen dann katholisch gehalten.
Nee, die Frage wäre schon, diese Frage in 40 Jahren, und Sie haben da ja fast schon darauf geantwortet, was ändert sich, wenn man nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen kann, dass alle Adressaten meiner Religion sowieso auch meiner Religion, meiner Konfession angehören. Also ich habe Menschen, die sind Muslime, die sind gar nichts, die sind evangelisch, die sind neuheidnisch, was weiß ich, was es alles gibt. Den muss man doch anders begegnen, als wenn man das intern regelt alles.
Ja, aber auch das Interne ist ja eine bunte Welt. Und das gilt ja für jede Religion, zumindest in einer freien Welt wie der unseren. Das gilt in anderen Teilen dieser Erde nicht und auch ja in unserer Tradition nicht unbedingt. Aber das muss man unter heutigen Bedingungen so nehmen. Wenn Sie deswegen von der Zeit in 40 Jahren sprechen, dann natürlich spreche ich unter der Voraussetzung, dass wir weiterhin eine freie Welt sind. Wie wir uns religiös entwickeln, falls wir nicht mehr frei wären, falls wir andere Quellen brauchen, aus denen wir leben können, um zum Beispiel Widerstand zu leisten, dann würde sich die Art und Weise, wie wir die Religion leben, auch nochmal sehr ändern. Aber das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Momentan scheint mir eher die freie Welt, zumindest für die nächsten Jahre, die Bedingungsmöglichkeit für unser Dasein zu sein.
Da Sie sich auch mit Lateinamerika beschäftigen, jetzt haben Sie es quasi herausgefordert, dass Sie nachfragen, Befreiungstheologie, ist das ein Muster, was...
Die Befreiungstheologie hilft ja sehr, noch einmal den Blick auf die Armen zu lenken und deutlich zu machen, es gibt sehr viele soziale Bezüge, in denen der Glaube lebt. Es ist nicht einfach nur ein Bekenntnis. Wenn man es so nimmt und nicht einfach jetzt in einer schwierigen Tradition, die mit einer sozialistisch-kommunistischen Interpretation der Religion zu tun haben könnte, aber nicht muss, die Befreiungstheologie hat auch sehr viele andere Perspektiven, dann zeigt sie uns, dass wir vieles nur erstens in Gemeinschaft tun können, zweitens mit sozialer Verantwortung und drittens vor allen Dingen im Blick auf die Armen dieser Welt.
Gut. Ja, vielen Dank. Ich habe noch ein Abschlusswort von Ihnen gefunden. Ich hoffe, dass das stimmt. Oft wird man ja zitiert und hat es nie gesagt. Bischof Overbeck soll gesagt haben, manchmal auch bei den alltäglichen Drumherum denke ich, ach, es wäre jetzt schön, mit Jesus und den Aposteln am See Genezareth zu sitzen. Sind Sie so einer? Chillen am Baldeneysee?
Chillen am Baldeneysee nicht, aber geht da joggen. Und das Bild ist mir deswegen so wichtig, weil es ja aus der Bibel stammt und weil es eben am Anfang der Kirche zeigt, wie sie gewachsen ist. Und das hat eben wesentlich damit zu tun, dass die Jünger bei Jesus waren, der dann ja vom Tod auferstanden war. Und das hat ihnen Mut gegeben, nach vorne zu gehen. Und das wünsche ich uns auch.
Und das gehört dazu, ne? das einfach mal erleben, das Menschsein. Ja. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein.
Ich gehe regelmäßig joggen, meistens morgens früh, wo mich nicht so viele sehen. Und wenn mich manche Leute sehen, jetzt kennen sie mich, haben sie früher immer gefragt, sind sie es wirklich? Ich sage, ja, ich bin es.
Außerdem bekommt da keine B-Noten oder Handybilder, die dann irgendwie...
Nein, das Facebook möchte ich nicht. Ich versuche es zu verhindern.
Gut, ja, vielen Dank. Bis dahin, Mevise, du solltest noch, weil wir fast durch sind mit der Reihe, das Abschlusswort zum heutigen Tag mal sagen. Du als... von uns aus Corona-Gründen verdrängte. Du bist fühl dich am Tisch.
Ja, mein Abschlusswort ist, dass ich einfach auch in meiner Generation, aber auch in unserer aktuellen Gesellschaft einfach erkenne, dass es immer mehr Vielfalt gibt, dass es nicht nur dass man durch diese Streiten, durch diese Diskussion zu einer gemeinsamen Lösung kommt und dass es nicht die Lösung gibt, die von einer Partei dann vorgeschlagen werden kann, dass man halt gemeinsam danach suchen muss und gemeinsam ergründen muss. Ja. Das wünsche ich sozusagen der zukünftigen Gesellschaft auch in 40 Jahren, dass sie weiter streitet, weiter diskutiert, weiter redet.
Lieber Herr Bischof Oberbeck, falls Sie noch eine Ghostwriterin brauchen, wir haben Sie jetzt vorgestellt.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für den Segen. Ja. Vielen Dank für den Besuch hier. Ich hoffe, dass man auch weiterhin im Gespräch bleiben kann.
Ja,
das
war
wirklich sehr anregend. Und Sie haben schon gewählt, ich muss es noch. Ich liebe es einfach, in dieses Wahllokal zu gehen. Das muss sein.
Ja, das ist sonntags morgens ja für mich bekanntlich etwas schwierig bei all den anderen Verpflichtungen, die da sind, wegen Gottesdienst und Besuch in Gemeinden. Und deswegen tue ich das, um sicher zu gehen, dass ich auch gewählt habe. Und in Deutschland geht das ja dann per Briefwahl meine Stimme schon abzugeben.
Ja, gut, wunderbar. Ja, vielen Dank. Das war es heute mit zweistimmig hier aus dem Literaturviertel in Essen. Und ja, ihr habt es gehört, wählen zu gehen ist eine gute Sache. Und ab und zu in den Gottesdienst zu gehen, für denjenigen, der sich fragt, ob er da Sinn erfährt, auch. Dankeschön.
Bitteschön.
Danke dir, mir, allen, dem Team.
Bitteschön. Dankeschön.